This is CKCU Literary News, bringing you the literary echo from German-speaking countries, das literarische Echo aus deutschsprachigen Ländern. Am Mikrofon Hans-George Ruprecht und Helmut Sobel.
Guten Morgen, Helmut, wie geht's dir?
Ja, danke, Hans. Schon besser, seitdem der Frühling in Ottawa eingekehrt ist, nicht?
Ja. Und wir wollen uns ja auf keinen Fall an den langen vergangenen Winter erinnern, denn die Wahrheit darüber ist ja entsetzlich. Und wenn wir davon anfangen zu erzählen, wird es eigentlich nur Fiktion, nicht wahr?
Ja, also daran wollen wir nicht erinnert werden, auf keinen Fall.
Aber wir haben ein Thema und das hängt damit zusammen, nämlich, wie steht es um die Erinnerung, die Wahrheit und Fiktion in der gegenwärtigen deutschsprachigen Literatur? Ich glaube, das ist ein Thema, das durch viele bedeutende Werke zieht und auf das man immer wieder als Leser reagiert. Es gibt ein sehr schönes Beispiel. Gerade im letzten Jahr veröffentlichte der große Schweizer Schriftsteller Urs Widmer, über den wir unbedingt mal eine Sendung machen müssten. Urs Widmer veröffentlichte im Diogenes Verlag ein Buch unter dem Titel Reise an den Rand des Universums mit dem Untertitel Autobiografie. Komisch, nicht wahr, dieser Titel. Und dazu dann in der Neuen Zürcher Zeitung die Besprechung von Roman Bücheli mit dem Titel Erinnern und Erfinden. Also, darum geht's heute. Wie verhält es sich um das sich Erinnern und das Erfinden? Bereits anfangs des Buches erklärt Urs Widmer, wie er es mit Dichtung und Wahrheit hält. Natürlich unter Anspielung auf Goethes vier Bände aus meinem Leben, Dichtung und Wahrheit, 1811, 1833 erschienen. Urs Widmer sagt auf Seite 7, Zitat, heute glaube ich, dass jedes Erinnern, auch das Genaueste, ein Erfinden ist. Das tatsächliche Erinnern, auch daraus kann ein Roman werden. Das ist doch eine interessante Begriffskonfiguration, nicht wahr?
Mhm.
Das Erinnern, das Erfinden, das Tatsächliche und das Schöpferische damit umgehen, nämlich in der Form eines Romans. Natürlich ist sein Buch auch von seinem Werdegang als Schriftsteller geprägt. Eben deshalb der Titel. Doch, wieso der Titel? Die Reise an den Rand des Universums. Und da gibt es, Helmut, eine hübsche Anekdote. Die steht ganz am Schluss des Buches, wo er auf seine schriftstellerischen Anfänge zurückkommt. Die biografische Reminiszenz ist in der Tat bemerkenswert. Urs Widmer erinnert sich, wie er als junger Mann von seiner Frau Mai begleitet in Barcelona auf dem Campingplatz neben einer Raffinerie lag und sich eben dahingehend als Schriftsteller bestätigt fühlte, als seine Frau sein erstes Manuskript für gut befand. Und er sich sagte, ja, daraus kann etwas werden, ich soll weitermachen. Und als er das erlebte, schauen beide auf die in der Nähe liegende Raffinerie. Und dazu heißt es dann in Urs Widmers Buch am Ende, sie sah jetzt wie ein Weltraumbahnhof aus oder wie ein Raumschiff selbst, das bereit war, zu einer Reise an den Rand des Universums zu starten. Ja, die Metaphorik ist sehr hübsch. Wie ist es, Helmut? Nicht wahr? Man kann doch wohl sagen, die Ölraffinerie in Barcelona ist zum John F. Kennedy Space Center in Cape Canaveral wie das Take-off zum Start einer schriftstellerischen Karriere. Das heißt, er erinnert sich und erfindet dafür eine treffende Metapher, würde ich sagen.
Ja.
Nun,
ja,
was sind also deine Beispiele, um diese Struktur, dieses Spannungsverhältnis von Erinnern, Erfinden und Wahrheit, Fiktion zu beleuchten? Du hast auch einige Beispiele im Sinn.
Da ist einmal der Roman Hoppe von Felicitas Hoppe.
Felicitas Hoppe ist die Büchner-Preisträgerin 2012.
Genau. Und in diesem Roman erdichtet sie eine Autobiografie.
Ja, die Kritiker nannten es eine Wunschbiografie.
Eine Wunschbiografie, genau, eine erträumte Biografie, an der, man könnte sagen, ja, alles Fiktion ist. Natürlich sind da auch Bezüge zur realen Welt vorhanden, aber die Wünsche dieser Autorin finden da ihre Erfüllung in einer Kindheit, die nie stattgefunden hat, und in dem Beschreiben ihres
Lebens. Sogar in Kanada.
Ja, genau, die Kindheit spielt sich in Kanada ab, als Spielgefährtin von Wayne Gretzky, dem Hockeyspieler. Das spinnt sie sofort. Interessanterweise sagt Felicitas Hoppe zu dieser fiktiven Biografie, nichts ist erlogen, alles ist erfunden, und trifft eine ganz, ganz interessante Unterscheidung zwischen Lüge und Erfinden. Man muss ein bisschen darüber nachdenken, wie würde man da die Grenzziehung ziehen, nicht?
Ja, also dasselbe Problem erscheint mir greifbar in Daniel Kehlmanns Die Vermessung der Welt. Mhm. 2005 ein Buch, das ein Welterfolg geworden ist. Ich glaube, in 6 Millionen Exemplaren in verschiedenen Sprachen bereits verlegt und verkauft, wohl hoffentlich auch. Es ist die fiktive Doppelbiografie des Mathematikers und Landvermessers Karl Friedrich Gauß. Mhm. Ja, der im 18. Jahrhundert lebte, 1777 und dann bis 1855, und des Naturforschers, auch aus der Goethezeit, Alexander von Humboldt. Die Frage ist, hat sich da tatsächlich ein Disput zwischen beiden Wissenschaftlern jemals in Berlin ergeben, wo es darüber ging, nach Kehlmanns Roman, die Aussage hier, das wahre Wesen der Wissenschaft zu bestimmen? Ja, das ist ein Fragezeichen. Aber um diese Doppelbiografie nun greifbar zu machen und in den Raum der poetischen Wahrheiten zu versetzen, war diese Begegnung notwendig, nicht? Sinnstiftend für den Roman. Ja?
Gerade zu dem Thema Erinnerung und poetische Wahrheit. Das Buch von Katja Petrovskaya, Vielleicht Esther, das auf der Kurzliste für den Leipziger Buchpreis stand, da geht es auch um poetische Wahrheit und Erinnern. Ganz kurz, in diesem Roman geht die Autorin auf Spurensuche nach ihrer Familie, weit zurück in die Geschichte, bis ins 19. Jahrhundert. Aber ganz entscheidend ist eine Großmutter, deren Schicksal in den Wirren des Zweiten Weltkriegs, während der Besetzung Kiews durch die Deutschen, deren Schicksal also im Ungewissen bleibt. Und Katja Petrovskaya versucht, zum Teil basierend auf Erinnerungen, zum Teil aber ist das aber auch dann poetische Imagination, dieses Schicksal zu rekonstruieren.
Ja, aber sieh mal, man muss auch jetzt hinzufügen, Katja Petrovskaya ist jüdischer Herkunft und sie weiß, dass Mitglieder ihrer Familie ermordet worden sind.
Ja.
Die sind im Holocaust umgekommen.
Ja, ja.
Und sie versucht, sich darüber Klarheit zu verschaffen, wie es nun um ihre Großmutter gewesen ist.
Ja, genau. Aber das genaue Schicksal der Großmutter ist im Ungewissen geblieben.
Sie geht auf die Fährte, sie besucht die Landschaften, die Städten des Holocaust und versucht nachzuempfinden und zu entdecken, nicht wahr, ob es da Spuren noch gibt, die unter Umständen vielleicht zu Esther führen können.
Ja, aber es entscheidend, finde ich, ist doch vielmehr, dass es fehlt konkretes Wissen über den Ausgang ihres Schicksals. Und sie versucht also mittels Imagination und Intuition, Ahnung vielleicht, eine Art Wahrheit zu konstruieren, ja, über das, was ihrer Großmutter zugestoßen ist. Und das ist eben diese Verbindung von Erinnerung und Imagination.
Ja, das Interessante an ihrem Roman ist die Tatsache, dass sie sich als Schriftstellerin bewusst darüber ist, inwieweit der Gebrauch des Deutschen eine Art Entfremdung geschaffen hat. Denn sie ist sich ja zunächst als Ukrainerin, als eine Frau, die nicht in Deutschland groß geworden ist, darüber klar, dass ihre Geschichte nun eigentlich in ihrer Muttersprache erzählt werden sollte. Und da sagt sie, also sie sagt auf der Leipziger Buchmesse, und da habe ich sie gehört, aber die deutsche Sprache hat eine Art Entfremdung geschaffen. So, als geht es nicht um meine Familie. Also es ist so, es hat sich in gewisser Weise zu einem Gleichnis entwickelt, weil es tatsächlich keinen Grund gab, das auf Deutsch zu schreiben, außer zu sagen, dass die deutsche Sprache das einzig Fiktive in diesem Buch ist. Das heißt, sie imaginiert Esthers Geschichte mit Hilfe der deutschen Sprache. Und auf diese Weise wird es eben dichterische Wahrheit. Es wird auf Deutsch gedichtet oder erdichtet. Nicht wahr? Und das ist eben ein anderes Beispiel dafür, inwiefern die Sprache des Dichters so entscheidend dazu beiträgt, dass eben das Erinnern und das Wahrsagen über das Erinnerte und das Fiktive zusammenwirken. Nicht wahr? Ein sehr gutes Beispiel für dieses Thema ist zweifellos Katrin Schmidts preisgekröntes Buch »Du stirbst nicht«. Sie bekam dafür 2009 den Deutschen Buchpreis. Und darin geht es, Helmut, um den doch sehr traurigen und bewegenden Fall der Heldin Helene Wesendahl, die ein Aneurysma im Gehirn hatte, wird operiert und befindet sich nach der Operation sowie erinnerungslos in Zeit und Raum dahin lebend, in einer Art Zwischenwelt des Bewussten und des Unterbewusstseins oder des Unbewussten, ist noch nicht in der Lage, sich so zu bewegen, dass sie es, sagen wir mal, vom Verstand her, von ihrem Bewusstsein her kontrollieren kann. Und sie ist auch sprachbehindert, obwohl sie gedanklich bereits versucht, sich über das klar zu werden, was mit ihr eigentlich vorgeht.
Was mit ihr vorgeht, ja.
Genau, nicht? Ja, und wie macht es die Schriftstellerin? Und das ist ja doch ungemein bewegend. Sie versucht, sich in die Rolle dieser Heldin, der Helene Wesendahl, hineinzuversetzen und bringt eine Situation, ich habe mal hier ein Zitat ganz zu Beginn des Buches, ich lese mal vor hier. Seit einiger Zeit wirtschaftet eine laute junge Frau um sie herum. Sie redet ununterbrochen. Mit wem redet sie nur so viel? Ist hier noch jemand? Sie kann doch den Kopf nicht drehen, stimmt ja. Nun muss sie die Augen aber wirklich aufmachen. Denn irgendetwas verändert sich. Sie wird aufgerichtet, angehoben, hingesetzt. Ihr wird schlecht. Da muss sie wohl etwas ganz Komisches gegessen haben. Der Wortschwall der Frau kommt immer näher.
Hören Sie mich, Helene? Na ja, ist schwer zu sagen, was? Auf jeden Fall müssen wir bald beginnen, sie in die Senkrechte zu manövrieren. Das war der erste Versuch heute. Hören Sie? Hören Sie? Ich glaube, sie hört.
War das zu ihr gesprochen? Sie weiß es nicht. Möchte schlafen, ist geschafft. Dass sie Helene heißte, glaubt sie merkwürdigerweise. Ende des Zitats. Ja, das ist toll, nicht wahr? Gemacht, wie eben auch die Sprache des anderen und der sich selbst Findung neue Wahrheit stiftet. Helmut, wir haben auch noch andere Beispiele, zum Beispiel das Buch von Eugen Ruge.
Ja, Eugen Ruge, ein sehr interessantes Buch, ein preisgekröntes. Das Buch bekam den Deutschen Buchpreis 2011. Der Titel dieses Buches ist »In Zeiten des abnehmenden Lichts«. Es ist ein Familienroman, umspannt vier Generationen. Ganz entscheidend ist, dass Ruge mittels dieser Familie fungiert als ein Vehikel, um den Niedergang der DDR darzustellen. Das wird an jeder Generation auf eine sehr kunstvolle Weise dargestellt, aber ich möchte auf die dritte Generation kurz eingehen. Alexander ist ein Mensch, der, man könnte sagen, orientierungslos ist. Er geht Bindungen mit Frauen ein, die nicht sehr lange halten. Er hat einen Sohn, um den er sich kaum kümmert. Sein Verhältnis zum Vater ist zerrüttet. Und Alexander hat ein Krebsleiden. Und ich meine, dieses Krebsleiden fungiert als ein Symbol für eben diesen Niedergang der DDR. Interessant an dem Krebsleiden, und an einer Stelle führt Ruge das aus, ist, dass bei einer Krebskrankheit mutieren die Blutzellen, die eigentlich den Körper vor Bakterien, Bazillen schützen sollten, diese Zellen mutieren und attackieren dann das Immunitätssystem des Menschen. Und ich meine, Ruge zielt damit auf die DDR und ganz speziell auf die Mauer, wo eben diese Mauer ursprünglich, oder das war auf jeden Fall das, was verlautbart wurde von der Regierung, eine Art antifaschistischer Schutzwall sein sollte. Aber in Wahrheit, die Mauer richtete sich nach innen gegen die Bevölkerung der DDR. Gerade mit diesem Sinnbild der Krebserkrankung gelingt es Ruge, auf eine sehr kunstvolle Weise diesen Niedergang der DDR darzustellen. Und auch das ist eine dichterische Wahrheit, vielleicht könnte man auch sagen, ein Gleichnis.
Natürlich ist der Roman, das ist eben das wirklich Beeindruckende daran, irgendwie in der Biografie des Autors verwurzelt. Es gibt sehr deutlich zu verfolgende Fluchtlinien biografischer Art, denn wie seine Helden ist ja auch die Familie Ruge während der Zeit der Verfolgung zunächst in Russland gewesen, in der Sowjetunion, nicht wahr? Mhm. Und die sind dann auch nach im Osten, nach Kasachstan deportiert, verschleppt worden, ja. Mhm. Und all das ist in den Text hineingearbeitet, sogar der Geburtsort von Eugen Ruge und der Familie Umnitzer ist fast derselbe, nicht wahr? Interessant auch, da wir vorhin schon darüber gesprochen haben, im Zusammenhang mit Katja Petrovskaya, auch hier gibt es eine Großmutter, und das ist die Irena Umnitzer, nicht wahr? Die dann mit der Familie in die DDR gekommen ist und sich an die Zeit auf dem Land in Kasachstan genau erinnert. Und dabei kommt eigentlich der Titel zur bildlichen Vorstellungskraft, denn ja, das in Zeiten des abnehmenden Lichts, das ist natürlich auch die Herbstsaison.
Ja.
Ja. Und was passierte da in ihrer Heimat hinter dem Ural, wie in vielen Dörfern Europas? Da ist die Kartoffelernte und man verbrennt das Kartoffelkraut auf den Feldern. Und wie gesagt, die Irena Umnitzer erinnert sich daran und es bleibt eigentlich so etwas offen. Ist die Zeit des abnehmenden Lichts die Zeit, an die sich die Irena und die Familie erinnert, nämlich die Herbstzeit, oder ist es auch der Herbst der DDR? Nicht wahr? Mhm. Mhm. Und da gibt es wieder diesen interessanten Bezug zwischen bildlicher Sprache und der eigentlich noch immer fragwürdigen, problematischen Relevanz dessen, was nun tatsächlich in der DDR passiert ist. Wie ist die DDR untergegangen? Wie ist die Sowjetunion untergegangen? Nicht wahr? Und das bringt also Eugen Ruge, wie du sagst, auch mit dem Bild des Krebses, der Mauer als ein Schutzwall, aber auch als ein nach innen gerichteter, ja, ein nach innen gerichtetes destruktives Immunsystem. Ja,
Instrument zur Beherrschung der Bevölkerung.
Nicht? Genau, ja. Genau. Nicht wahr? Das passt also genau in diesen Zusammenhang.
Hans, bevor wir zum Schluss kommen, möchte ich unsere Zuhörer darauf aufmerksam machen, dass am 7. Mai der große kanadische Schriftsteller Fali Moert verstorben ist. Er hat einmal eine Äußerung getan, die ich hier wiedergeben möchte, die sehr gut zum Thema unserer heutigen Sendung passt. Er hat gesagt, ich zitiere, "Never let the facts get in the way of the truth." Ich meine, gerade dieses Zitat handelt eben von der poetischen Wahrheit im Vergleich zu den Tatsachen der realen Welt.
Helmut, ich glaube, dieser Satz trifft den Kern unserer Sendung wie die Faust aufs Auge. Doch leider ist unsere Zeit abgelaufen. Wir werden aber unser Gespräch fortführen.
Und natürlich wollen wir dann auf einen Schriftsteller zu sprechen kommen, für den unser Thema im Zentrum des Werkes steht, nämlich Winfried Georg Sebald, der leider zu früh verstorbene große europäische Schriftsteller deutscher Sprache, der unter dem Namen W.G. Sebald weltweit bekannt ist.
Unser Gespräch ist im Podcast vollständig zu hören, und zwar über unsere Webseite www.carlton.ca/litnews, und dort finden Sie auf der Titelseite unter Podcast 3, da steht auf Deutsch dahinter, dann das ganze Gespräch zum Herunterladen. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.
Das war CKCU Literary News, das literarische Echo aus deutschsprachigen Ländern auf FM 93,1 im Campusradio der Carleton University in Ottawa, Kanada. Im Internet hören Sie uns, indem Sie CKCU Literary News in den Browser schreiben. Dort finden Sie auch unser Podcast. Auf Facebook und Twitter sind wir unter CKCU Lit News zu erreichen. Vielen Dank fürs Zuhören.